Ey Iris, wenn du heute, jetzt, 2021 jemanden auftauen könntest, der sich 1810 hat einfrieren lassen, würdest du es machen oder lassen?
Ich würde es lassen. Ey, es sind mir gerade viel zu viele Menschen hier, die irgendeine Meinung haben.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavritsch.
Folge 23.
Cold Feet.
Willkommen zur Gruppentherapie.
Herzlich willkommen. Wir stellen uns einmal alle vor. Hallo, ich bin Matthias und ich habe am ehesten Angst davor, angstgesteuert zu handeln.
Hallo Matthias.
Hallo.
Hallo, ich bin Iris. Ich habe Angst vor Stillstand.
Hallo Iltis.
Was Iltis?
Pass auf, wir haben eine Nachricht bekommen, die muss ich dir vorlesen. Also den Ausschnitt, um den es geht. Kleiner Funfact am Rande, als ich vor langer Zeit euren Podcast angefangen habe zu hören, habe ich immer Iltis, wie das Tier, anstatt Iris verstanden. Und habe dann beim Intro immer schön mit Iltis Gavritsch mitgeträllert, bis es mir dann auch mal gedämmert ist.
Also, ist Iltis nicht komplett hässlich?
Nee, man sagt über Iltisse, dass sie stinken. Ich habe ein bisschen recherchiert, warum man das sagt. Die Iltisse stinken selber gar nicht.
Ich muss also ganz kurz gucken, wie ein Iltis aussieht.
Ja, lass mal checken. Ja? Okay.
Der ist total süß, so ein Iltis.
Man sagt eben auch Stinkmarder. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein Nerz.
Frettchen.
Ein Frettchen, ja genau, in die Richtung. Aber es ist voll unfair, dass wir die Stinkmarder genannt haben oder dass dieses Sprichwort, du stinkst wie ein Iltis, dass wir das geprägt haben. Weil die haben ja nicht von sich aus gestunken, sondern weil sie früher gejagt wurden und dann wurden Pelze daraus gemacht. Und die haben halt in der Produktion, so wie das gemacht wurde, wahnsinnig gestunken. Weil die Tiere selbst überhaupt nicht.
Ach so.
Ja. Hey, ich habe einen Funfact über Iltisse für dich. Weißt du, was die für ein Paarungsritual haben? Kommst du nie drauf. Wenn ich dich jetzt raten lasse, du wirst nie drauf kommen, was es ist.
Die gehen sich aus dem Weg. Ghosting? Ja.
Nee, pass auf. Bis zu einer Stunde lang zieht das Männchen das Weibchen am Nacken, beißt in den Nacken und zieht das Weibchen durch die Gegend. Ja? Läuft rum und zieht es da einfach, schleift es über den Boden.
Mhm.
Und das Weibchen macht gar nichts, das lässt sich einfach zerren. Das macht einfach mit. Warum? Weil das die Eiproduktion anregt. Und dann, wenn das fertig ist, dann paaren sie sich mehrmals, etwa eine Stunde lang und das war's.
Das ist ja unglaublich.
Stell dir vor, Menschen würden das so machen.
Es gibt Menschen, die sowas machen.
An eine Karre binden und dann mit der Karre eine Runde mit so einem Golf immer um den Block fahren. Geht's dir noch gut? Ja, ja. Gut, so viel zu Iltissen. Was hat dich sonst so die Woche umgetrieben?
Ey, diese Rockerin, die den einen Typen auf der Bühne angepinkelt hat.
Du hast es mir vorhin vor der Aufnahme noch gezeigt, das Video. Komm, wir verlinken es in den Shownotes. Das dürfen wir nicht vorenthalten.
Ey, die Kommentare darunter sind Gold.
Ja, natürlich sind die Gold. Golden Commons unter einer Golden Shower. Geht Donald Trump jetzt auf Rockkonzerte in seiner Freizeit oder was? Oder war das jemand aus der Immobilienbranche? Einer deiner früheren Kollegen.
Oh Gott. Aber der Typ, da hat er sogar seinen Mund aufgemacht.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also wir müssen kurz die Szene erzählen. Ein Fan kommt auf die Bühne, sie zieht ihre Hose runter und pinkelt ihn an. Das war's schon.
Er legt sich hin.
Genau.
Und sie stellt sich drüber. Und
war das abgesprochen vorher?
Ich habe in den Kommentaren gelesen, einer hat geschrieben, sie kündigt an, dass sie von der Bühne muss, weil sie aufs Klo muss. Und dann, weil ein Fan sagt, bleib auf der Bühne, komm, wir machen das so, ist sie halt da geblieben.
Ja, und ansonsten hat mich Corona bewegt.
Ja, das ist ja so ein bisschen mit der Grund, warum wir gesagt haben, komm, wir machen mal eine Folge über Nervosität, Ängste, kalte Füße bekommen.
Ich habe mich auch gefragt. Also, die hat den ja angepinkelt, ne?
Okay, zurück dazu.
Ob das wegen den ganzen Corona-Maßnahmen jetzt so gemacht haben, weißt du so?
Weil Urin steril ist, oder wie meinst du?
Ja, so nach dem Motto, vielleicht war das auch so ein Typ, der echt keinen Bock mehr auf Masken und so hatte. Und dann gedacht hat, jetzt gebe ich es mir mal so richtig. Also jetzt nehme ich sogar alles von ihr, ja? Na egal. Zum Thema Corona.
Okay, ich habe eine Frage noch, die wir jetzt ins Intro setzen und die uns dann ins Thema führt. Und zwar zu dem, was du gesagt hast, wovor du Angst hast hier in unserer kleinen Selbsthilfegruppe, vor Stillstand. Du wärst also sowieso schon, aber dadurch erst recht komplett falsch aufgehoben beim Militär. wenn man dir stillgestanden sagt, bist du die Einzige, die anfängt zu zittern. Zitter nicht!
Ey, für mich wäre das Militär absoluter Horror. Ich habe auch immer Angst davor gehabt, dass ich irgendwann mal aus Versehen zum Militär muss.
Aus Versehen?
Ja, dass irgendwas passiert und dann soll ich dann dahin.
Iris,
und dann muss ich
was passiert, dass du aus Versehen zum Militär musst?
Ich
was
weiß
könnte
nicht.
Das
ich
sein?
Ich habe Full Metal Jacket damals gesehen. Übrigens ein grandioser Film.
Ja.
Und ich habe wahnsinnige Angst bekommen, dass ich auch mal um 4 Uhr aufstehen muss. Oder in Hanau, da gab es Militärtruppen. Amerikaner, ja. Und die sind jeden Morgen, ich glaube so um 5 oder so, an meinem Fenster vorbeigejoggt.
Mhm.
Egal wie kalt es draußen war oder wie warm.
Und du hattest Angst, dass du da mal versehentlich mitläufst und dann plötzlich dein Leben beim Militär startest.
Ja, ich habe so viel Militär um mich herum gehabt. Wir haben auch am Main unten gab es einen Militärstützpunkt.
Ja.
Und das war voll krass. Die haben dann immer Brücken gebaut, Hubschrauber sind da gelandet. Und ich habe da immer gespielt, während die da ihre Militärübungen gemacht haben.
Noch eine Gelegenheit, wo das dann aus Versehen
das
hätte passieren können.
Die hätten mich rekrutieren können.
Weil
ja.
du auch gerade eine Brücke gebaut hast. So. Hey, die macht das gut. Komm, bist dabei. Musst halt morgens um 4 aufstehen und joggen. Und stillgestanden. Natürlich, da formt sich eine Angst.
Und dann musst du ja immer das Gleiche machen, jeden Tag. Und dann musst du ja auch noch perfekt in dem sein, was du da machst.
Ja.
Und körperlich immer fit sein. Boah, das wäre gar nichts für mich.
Nee, dann lieber Werbeagentur.
Lieber Werbeagentur. Hier kann ich nur Quatsch labern und ich krieg Geld dafür.
Okay, dann reden wir jetzt Quatsch über Ängste.
Das Thema
Cold Feet. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Bevor wir ins Detail gehen, welche Ängste wir haben und Sprachnachrichten uns anhören, weißt du eigentlich, woher diese Redewendung kalte Füße bekommen kommt?
Mm-mm.
Wusste ich auch nicht. Ich habe ein Quiz für dich. Ich habe 4 Möglichkeiten und nur eine davon ist richtig.
Okay. Wer wird Millionär Musik?
Ja.
Das dürfen wir nicht, ne?
Wir nehmen was Ähnliches, was anderes. Okay. Antwort A. Aus dem Bereich Schwimmen. Sich nicht ins Wasser trauen. Nur die Füße reinhalten und dann werden die kalt. Und alle anderen haben halt gesagt, na, hast du kalte Füße bekommen, ne? Immerhin kalte Füße.
Mhm.
Antwort B. Ist das Angst vor dem Tod, weil man das Bild vor Augen hat, wie aufgebahrte Leichen aus der Schublade in der Obduktion rausgezogen werden. Füße zuerst und da dran hängt ein Zettel und das sind die kalten Füße. Also wer sich schon tot sieht vor lauter Angst, hat halt kalte Füße bekommen.
Mhm.
Antwort C. Aus dem Glücksspiel. Früher war verbotenes Glücksspiel in Kellern und wenn man Angst hatte, dass man sich jetzt verwettet und alles Geld verliert, hat man gesagt, Freunde, ich habe kalte Füße bekommen, ich gehe mal.
Weil es im Keller so kalt war?
Ja, genau.
Unwahrscheinlichste Antwort.
Antwort D. Frühe Angstforschung im 19. Jahrhundert konnte ja noch nicht Laborversuche mit echter Angst machen und so. Die sind davon ausgegangen, dass körperliche Angst Symptome sich von unten nach oben ausbreiten. Das heißt, wenn man beginnt, Angst zu bekommen, dann fängt es in den Füßen an, haben sie gedacht. A, B, C oder D?
Ich tippe auf D, dass die früher gedacht haben in der Angstforschung, dass es in den Füßen anfängt, weil die früher alle ein bisschen hohl waren. Wir haben das doch auch gelernt mit der Zunge. Ja. Mit der Zunge.
Ja.
Dass die Zunge angeblich in bestimmten Bereichen Geschmacksnerven hätte und wir nur in bestimmten Bereichen etwas schmecken.
Ja.
Sehr kompletter Bullshit. Ist das stimmt ja nicht.
Genauso wie die Antwort D. Kompletter Bullshit, habe ich mir ausgedacht. Ich glaube, es gab auch im 19. Jahrhundert noch keine Angstforschung. Glaube ich zumindest.
Okay, weil welche Antwort ist es?
Die, zu der du gesagt hast, ist am unwahrscheinlichsten.
Nicht dein Ernst.
Ja, ist mein Ernst. Im Glücksspiel. Weil ich weiß nicht, habe ich versucht zu beeinflussen und das extra doof erzählt?
Nein, ich finde es total absurd, dass man kalte Füße im Keller bekommt.
Ja, das haben die halt dann gesagt. Das war so eine gängige Rede oder halt hat man dann auch übereinander
man
gesagt.
Man hätte auch kalte Hände bekommen können.
Ja. Nee, mit den Händen, die waren ja die ganze Zeit tätig. Man hat ja Karten gehalten, sortiert,
ja,
gemischt.
Ja, aber die
und
Füße
so.
Haben Socken an und die Hände nix.
Aber vielleicht hatten sie früher halt nur dünne Socken, dünne Schuhe.
Und hast du darüber schon mal nachgedacht, dass deine Hände selten kalt sind, aber deine Füße viel schneller kalt sind?
Willst du mir jetzt gerade verklickern, dass angebliche von mir ausgedachte Angstforscher im 19. Jahrhundert irgendwie einen Punkt hatten?
Nein.
Worum geht's dir?
Ich weiß nicht, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie faszinierend das ist, dass unsere Hände selten frieren.
Ich hab sehr oft kalte Hände.
Ja, ich auch, aber trotzdem, wir ziehen nicht den ganzen Tag Handschuhe an. Ich habe aber den ganzen Tag Socken an. Das ist ein Punkt.
Das ist ein Punkt, richtig.
Ja.
Ich ziehe ab heute den ganzen Tag auch Handschuhe an. Okay, kommen wir mal zu unserem ersten Angstbeitrag.
Also, bevor wir zum ersten Angstbeitrag kommen, ich habe wie immer, und du ja auch, und auf Couple Off auch, haben wir euch gefragt, hey, wovor habt ihr eigentlich momentan so Angst? Und ich würde jetzt mal so diesen Durchschnitt nehmen von den meisten Antworten, die ich bekommen habe. Erste meiste Antwort war, scheiße, wo geht unsere Gesellschaft nur hin? Hm. Was hier so gerade passiert. Ich habe Angst davor, was da passiert, ob unsere Gesellschaft gut bleibt, ob ein Krieg stattfindet und so weiter und so fort. Haben super viele geschrieben.
Hm.
Die zweite Sache möchte ich dich jetzt raten lassen. Ein Quiz.
Hm.
Antwort A. Von Nacktschnecken oder Schnecken im Allgemeinen? Antwort B. Vor Flugzeugen und Reisen?
Vom Absturz oder Unfällen oder was ist gemeint?
Ja.
Okay.
Antwort...
Das ist sicher keine Erfindung von dir, okay.
Antwort C. Corona?
Wie sehr kann man es verkacken, Iris? Ja. Komm, gib mir noch eine erfundene Antwort D.
Antwort D. Philipp Amthor.
Okay, das kam jetzt schnell. Das war nicht erfunden. Natürlich war es erfunden. Die Leute, oder haben die Leute dir geschrieben, ich habe Angst vor Philipp Amthor?
Ich weiß nicht, was macht für dich mehr Sinn? Eine Schnecke oder Philipp Amthor?
Oh, ja, wenn du so fragst, dann Philipp Amthor. Aber es müssen die Schnecken gewesen sein. Ganz kurz noch eine Randbemerkung. Du solltest niemals Wer wird Millionär moderieren. Das geht schief.
Aber jetzt mal
warum
ganz
haben die Leute Angst vor Schnecken?
Ich habe keine Ahnung. Es waren so viele Sprachnachrichten, wirklich. Und die ganze Zeit, hallo Iris, was total komisches, ich habe Angst vor Schnecken.
Hallo ihr zwei. Ich glaube, wenn es so einen Preis für die unnützeste oder sinnfreiste Angst gäbe, dann würde ich, glaube ich, den Preis gewinnen oder ich wäre nah dran, denn ich habe tatsächlich Angst vor Nacktschnecken. Dann denke ich mir mal, was tun diese Viecher außer Salat fressen? Aber ja, es ist tatsächlich so, dass ich super schlimme Angst vor Nacktschnecken habe und wenn ich eine sehe, sogar teilweise die Straßenseite wechsle. Also ich mag nasse Regentage eher nicht so. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße.
Okay, das ist skurril. Ist mir auch tatsächlich selten begegnet bisher. Das
ich habe was noch skurrileres.
Ja.
Pass auf.
Huhu, Iris. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber in der nächsten Podcast-Folge geht es ja um Ängste. Und also Angst ist ja auch irgendwie, wenn man Phobien hat. Und ich habe Angst vor meinen Ohren. Ja, ich habe mir die damals, als ich klein war, da war ich so 8, 9, habe ich mir die anlegen lassen. Und seitdem habe ich tatsächlich Angst um meine Ohren. Also ich kann sie putzen, aber also niemand anderes kann sie anfassen. Noch nicht mal ich. Ich kann sie nur mein Ohrläppchen anfassen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Angst um meinen Ohren. Ist weird, aber ist so.
Also erstmal wahnsinnig sympathische Stimme. und lustige Sprachnachricht auch, ja. Obwohl es wahrscheinlich überhaupt nicht lustig ist, was sie da hat. Ich habe mal auch ein bisschen recherchiert. Ich habe keinen Namen dafür gefunden, ob das irgendwie so eine anerkannte, strange, weirde Störung ist, die man da haben kann. Aber ich habe was gefunden, und zwar jokale Phobie, wenn das so ausgesprochen wird. Was denkst du, was ist das?
Ja, da würde ich jetzt mal annehmen, Angst vor. Entweder, ja, Ohren wird es nicht sein. Ich kenne aber hier auch keine lateinische oder griechische Wurzel, woher jokale, ja. Keine Ahnung, was das sein könnte. Vor eigenen Körperteilen oder sowas? Vor dem eigenen Körper?
Der Ekel vor Ohrringen.
Vor Ohrringen? Ah, das ist wirklich ein Wort, das man nicht so lernt, wenn man Latein oder Griechisch lernt, was Ohrring heißt. Aber das dürfte bei ihr ja noch so gerade gehen, weil ihre Ohrläppchen kann sie ja anfassen. Mich würde interessieren, das geht nicht so 100% sicher aus ihrer Sprachnachricht hervor, ob sie die Angst dann erst entwickelt hat, nachdem sie die Ohren hat anlegen lassen. Und dass das damit irgendwie zusammenhängt.
Vermutlich, ne?
Also man könnte es ja sein, wenn sie vielleicht, das passiert ja leider, Leuten mit abstehenden Ohren, dass sie total gemobbt werden, dass sich hier eine Verbindung gebaut hat, dass andere ihre eigenen Ohren zu einem bedrohlichen, weiß ich nicht was, Fremdkörper eingeredet haben und sie das so verinnerlicht hat.
Ja, den Gedanken finde ich spannend, weil ich habe die Woche einen TED-Beitrag gesehen. Da ging es darum, je nachdem, wie wir zueinander sind, also wenn du zum Beispiel die ganze Zeit gemobbt wirst, dann kann man das deinem Gehirn ansehen.
Echt?
Also auch physisch ansehen. Das Gehirn verformt sich, wenn du ständig leidest oder halt schlechte Dinge hörst. Wie sich das genau verformt, also ob das jetzt von der Außenform ist oder ob das irgendwie innen drin ist, das weiß ich nicht so genau.
Das werden wahrscheinlich irgendwelche Areale sein, die dann durch besonders hohe Hirnaktivität größer oder kleiner werden.
Ich stelle es mir vor wie dieses Broken Heart Syndrom. Wenn du sehr extremen Liebeskummer hast, dann verformt sich ja dein Herz. Und das kann man richtig sehen.
Verformt sich das Herz?
Das verformt sich.
Echt?
Das kannst du wirklich sehen, dass das Herz dieses Broken Heart Syndrom hat.
Krass.
Das ist ganz unten an der Spitze, sieht das dann anders aus.
Ach, guck, habe ich wieder was gelernt. Habe ich nicht.
Hast du Ach, guck gesagt? Oder
Ach, guck. Ach, ne. Dann wird das Herz zu einem Cock.
Malte Zierdens Mutter sagt das doch immer. Ach, guck.
Nee, ich meinte tatsächlich, ach, guck. Das war mir nämlich neu. Ich habe gedacht, ja, Broken Heart Syndrom kenne ich. Daran kann man ja sogar sterben. Aber dass sich das Herz dabei optisch verformt, das habe ich nicht gewusst. Mir völlig neu.
Ja, wirklich. Also das verkrampft und verformt sich. Wenn jetzt meine Erinnerungen mich nicht trügen, aber ich glaube, so war das.
Wenn deine Erinnerung sich nicht verkrampft und verformt. Bei dir verformt sich alles, weil du Angst vor Stillstand hast. Was ist das, was meinst du damit eigentlich?
Also, für mich ist das ganz schwierig, wenn ich merke, dass etwas nicht vorangeht. Also wenn ich jetzt, fangen wir bei kleinen Sachen an. Ich würde in den nächsten 10 Jahren immer noch genau das Gleiche machen, genau am gleichen Ort wohnen und es wäre nichts Neues passiert und ich hätte mich auch nicht weiterentwickelt. Das wäre für mich ein Problem, das mag ich nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun, wenn ich meine Mutter in Hanau in den letzten Jahren besucht habe und dann in der Stadt war, dann war das schon so, wenn ich so durch die Straßen von Großauheim gelaufen bin, da ist halt alles stehen geblieben. Da hat sich nichts verändert. Die Läden haben zugemacht. Man hat einfach gehofft, dass die Zeiten wieder so werden wie früher. Man hat das früher vermisst und die Leute waren so unglücklich. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, hey, wenn ihr die Dinge ein bisschen anders sehen würdet, ein bisschen anders an die Sache rangehen würdet, dann würde es euch besser gehen. Und das war für mich immer eine ganz schwere Zeit, diese paar Tage da in Hanau zu sein, weil dann ich die ganzen Leute von früher gesehen habe und die sehen das ja nicht selber, wie sie eigentlich verfallen.
Eben, also deine Angst vor Stillstand ist auch, glaube ich, nicht sehr weit verbreitet. Bei den meisten ist es eher das Gegenteil. Die haben Angst vor der Veränderung und vor dem Neuen, weil es unbekannt ist. Ich glaube, auch unbekannt und fremd ist da in der Wahrnehmung, in der Psyche sehr nah beieinander. Es könnte auch sein, dass das hier was damit zu tun hat mit der Angst vor den eigenen Ohren, weil sie durch das Anlegen halt vielleicht sich fremd und nicht, so wurde ich ja nicht geboren, dass es das sein könnte. Oder was ich ja gemutmaßt habe mit dem Mobben, wenn einem sehr viel gesagt wird, du siehst fremd aus wie ein Alien, nicht wie ein Mensch oder so, dann ist das auch die Angst vor dem Fremden. Das ist ein fremder Aspekt an mir. Ich bin an dieser Stelle hier nicht normal und nicht menschlich. Das macht mir Angst. Und das ist eigentlich, glaube ich, die verbreitetere Angst. Könnte sogar jetzt hier ein Aspekt davon mit reinspielen in die Angst vor Schnecken, weil die was Fremdes sind. Nicht wie wir, eben nicht trockene Haut und warm, sondern kalt und nass und glitschig.
Ich habe einfach echt viele Leute sterben sehen damals, die sich etwas zurückgewünscht haben, was man so einfach nicht mehr haben konnte und was vielleicht auch gar nicht gut war.
Ja, und dann, zum Beispiel Wetten, dass.
Und dann haben sie angefangen zu trinken deswegen.
Ja.
Und dann ein paar Jahre später waren die tot. Oder Leute, die ich immer noch kenne, die einfach sagen, ja, das ist jetzt halt so und jeden Tag das Gleiche machen.
Ja.
Und dabei wahnsinnig unglücklich sind. Und manchmal würde ich die gerne packen und rütteln und sagen, okay, vielleicht ein bisschen anders und ein bisschen einen anderen Weg irgendwie suchen. Aber es geht nicht. Es ist total schwierig. Und ich möchte das nicht. Ich möchte das für mich nicht. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube auch, dass ich ein bisschen auch ein anderes Extrem bin. Ich mag es immer, wenn viel los ist, wenn viel Veränderung ist. Und wenn ich dann auch so auf meine letzten 10 Jahre zurückblicke. Ich hatte auch immer den Ruf in meinem Freundeskreis. Ich war immer diejenige, okay, bei dir ist ja jede Woche irgendwas.
Ja.
Und das ist auch so. Jede Woche ist irgendwas und es sind immer große Veränderungen.
Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, ich habe am ehesten Angst vor angstgesteuertem Verhalten.
Mhm.
Ist das bei dir angstgesteuertes Verhalten?
Nein, ich rette mich.
Du rettest dich?
Nein, ich glaube wirklich, so angstgesteuert ist es gar nicht. Es ist doch unterhaltsam.
Ja, da ist ich habe Spaß mit dir, ja.
Ich bin auch relativ gelassen dabei.
Das stimmt.
Ich glaube wirklich, also für mich war das immer schwierig, wenn ich zurück nach Hanau gefahren bin und dann gesehen habe, wie alles verfällt. Für mich heißt Stillstand Verfall. So ähnlich wie jetzt zum Beispiel mit der Digitalisierung in Deutschland.
Mhm.
Eine Zeit lang war es einfach nur, ja okay, wir haben kein schnelles Internet. Dann war es so immer so ein Gag, Deutschland halt.
Mhm.
Und momentan ist es schon kein Gag mehr. Momentan ist man richtig gereizt und genervt, zumindest in Berlin.
Ja.
Dass egal, was du irgendwie mit Internet brauchst, ist es permanent ein Problem. Und mir sagt das eher, wir sind gerade in einem Verfall.
Ja, gebe ich dir recht.
Als nur Stillstand. Ja.
Stimmt
Stillstand
schon.
Ist einfach zu nett gesagt.
Ja, wenn man bei Digitalisierung überhaupt keinen Finger krümmt, dann zerfällt alles.
Weil schau es dir an, auch jetzt, was bei den Schulen passiert. Und jetzt sind wir wieder in der Krise. Und ich glaube, es war doch diese Woche Markus Söder, der gesagt hat, hey, uns haben die Wissenschaftler nicht davor gewarnt, was jetzt passiert. Da habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn.
Das muss ich übrigens sagen. Wir haben auch die Anregung bekommen, mal eine Folge zu machen über das, was uns wütend macht, was uns aufregt. Ne?
Mhm.
Sowas regt mich richtig auf. Das ist ein totaler Wut-Trigger bei mir. Wenn jemand einfach kompletten Bullshit behauptet, anderen Leuten Aussagen unterstellt, die sie so nie gesagt oder gemeint haben, offensichtlich, oder es einfach leugnet, was sie gesagt haben. Und dann sage ich, das habe ich nie gehört, das wurde nie gesagt. Das macht mich richtig aggressiv. Ich könnte da... Pff.
Aber jetzt hol diese Aggressivität nicht in den Podcast rein, nein. Matthias. Wir machen jetzt erstmal eine
Bleiben
neue
Bleiben bei
Angst.
Unserem Thema, genau.
Okay. Genau. Werbung. Mir gefällt es nicht, wie sich das mit HelloFresh weiterentwickelt.
So willst du eine Werbung für HelloFresh anfangen.
Du hast immer für uns beide gekocht.
Ja, das hört doch nicht auf.
Ich habe mich 2x die Woche auf HelloFresh gefreut. Jetzt verreise ich.
Ja.
Und jetzt hast du ganz bewusst für dich alleine genau da HelloFresh bestellt.
Ja, aber etwas, das du nicht so gerne mitessen würdest. Du magst ja nicht so gerne Fisch und Meeresfrüchte.
Was gibt's?
Es gibt asiatisch glasierten Seelachs auf Sesamreis mit Karottensalat.
Ich mag Seelachs.
Echt?
Ja, weil das ein Fisch ist, der nicht nach Fisch schmeckt.
Okay, das ist ein gutes Kriterium für Gerichte.
Ja.
Ich habe neben den leckeren Gerichten noch was diese Woche erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich doch erzählen in der Werbung. Die Nachbarin war total beeindruckt davon. Es wurde bei ihr ein HelloFresh-Paket abgegeben, weil wir gerade in der Stadt unterwegs waren. Und ich wurde halt angerufen, mir wurde das gesagt.
Die rufen dich an?
Ja.
Krass.
Und siehst du, genau so hat die Nachbarin auch reagiert. Die war richtig beeindruckt.
Ja, na klar. Das sind wir in Berlin nicht gewohnt, so ein Service. Also wie immer können wir euch HelloFresh sehr ans Herz legen. Die Boxen beinhalten frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten Erzeugern und die Produkte kommen in recycelbaren Verpackungen.
Außerdem schmeckt's gut. Wir haben einen Code für euch und zwar HFCOUPLEOFF, alles groß geschrieben, HFCOUPLEOFF. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Hallo ihr beiden, ich bin Mia, 21. Jeder kennt ja so Pet Peeves von wegen Geräusche, die man nicht hören mag. So wie, keine Ahnung, kauen oder rascheln. Aber ich habe zum Beispiel panische Angst vor Schritten. Also wenn eine einzelne Person, die ich nicht sehen kann, ob ich jetzt die Augen zu habe oder die hinter mir ist oder ich einfach nicht hingucke und die aber auf mich zukommt oder ich einfach diese Schritte höre, dann kriege ich übelstes Herzrasen und oder sogar eine Panikattacke after that. Ja, das ist meine Story.
Das ist jetzt schon wieder das Fremde, Unbekannte, Ungewisse. Woher kommen die Schritte? Wer ist das? Was könnte da sein? Wenn man nicht die Gewissheit hat, ist da...
Ich würde voll gern wissen, ob das dann... Also wenn irgendjemand hier zuhört und Ahnung davon hat, ob das daher kommt, weil man eine schlechte Erfahrung in der frühen Kindheit damit assoziiert. Mhm. Weil zum Beispiel bei mir ist es mit der Kirche, wenn ich in die Kirche gehe, das habe ich glaube ich schon mal erzählt,
ja.
Mir wird speiübel. Also es ist ja für mich Folter Nummer eins, irgendwie in so einer Kirche zu sitzen und diesen Geruch zu riechen. Oder wenn ich in solchen Jugendheimen war, wo so ein ganz bestimmtes Putzmittel genommen worden ist und dann dieser Geruch davon, kriege ich sofort Panik und mir wird sofort schlecht und ich will alles, ne?
Ja. Und willst du alles? Nee, den musst du zu Ende führen. Was willst du? Willst du alles abfackeln oder was?
Ja.
Aber wenigstens hat sie keine Angst vor ihren eigenen Schritten. Das ist ja schon mal was.
Hey, aber ich habe eine Angst gefunden, die du ja hast, die damit zu tun hat.
Ja.
Du magst ja auch bestimmte Geräusche nicht.
Ich weiß ja nicht, ob das... Also Misophonie hat sie am Anfang ja auch erwähnt. Mhm. Ne? Aber das ist, glaube ich, nicht so richtig eine Angst.
Das ist einfach nur Aggressionspotenzial.
Ja. Manchmal frage ich mich das tatsächlich beim Wort Phobie, das ja Angst bedeutet. Mhm. Es wird ja zum Beispiel auch bei Homophobie gesagt. Und das ist ja Feindlichkeit. Also.
Aber die kann ja aus einer Angst heraus.
Das stimmt, das ist schon verwandt und hat auch Schnittmengen, da bin ich ganz sicher.
Mhm.
Ja. Aber vielleicht ist es ja ganz sinnvoll oder vielleicht liegt hier auch ein Erkenntnisgewinn beim Thema Ängste, dass sie immer was mit Ablehnung auch zu tun haben oder daraus entstehen.
Mhm.
Und zwar sowohl, was man selber ablehnt oder vielleicht, wenn man sich auch abgelehnt fühlt für das, was man ist. Auch das Thema Veränderung, wenn man Veränderung ablehnt, dass man dann ein angstgesteuertes Verhalten gegenüber allem, was zu krasse Veränderungen bedeutet, entwickelt.
Mhm.
Und ich glaube, dass wenn man sich das klar macht, dass man dann, ja, so automatisch auf diesen Schluss kommt, man muss da durch. Das ist wie mit dem Fuß, den man ins Wasser hält. Du musst halt reinspringen, dieses Sprichwörtliche. Dann spring halt ins kalte Wasser, wage den Sprung. Dieses sich überwinden und wagen, sich der Angst stellen, wie der Weg dahin auch immer aussieht. Ich glaube wirklich, dass bei manchen es falsch ist, eine komplette Konfrontation zu machen. Das kann einen total überfordern. Ich glaube auch, dass es Ängste gibt, die stärker sind als wir selber, die uns wirklich lähmen und dann können wir es gar nicht. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieses Ablehnen und sich dann aber halt darüber hinwegsetzen. Denn was soll uns passieren? Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Was soll uns schon passieren, wenn wir diese Sache, weil sie unbekannt oder fremd oder was auch immer ist, vor der wir Angst haben, wenn sie uns dann wirklich passiert und widerfährt?
Wir sterben.
Ich glaube auch, die Angst vorm Tod ist das Einzige, wo man ja nicht mal einfach durch kann und dann hinterher sagt, da ist mir nichts passiert. Doch, dann ist dir was passiert. Du bist halt weg.
Ich habe eine schöne Sprachnachricht bekommen von einem, der gesagt hat, ach, ich spiel's euch vor.
Ja.
Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin momentan dabei, eure letzte Folge durchzuhören. Eure nächste Folge ist ja zum Thema Ängste und kalte Füße. Ich glaube, ganz viele Leute haben halt Angst vor dem Tod und kriegen da irgendwie so leicht ihre kalten Füße. Bei mir ist das anders. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Also ich freue mich drüber, ist anders falsch gesagt, aber ich habe keine Angst davor. Wovor ich Angst habe, ist tatsächlich, auf meiner Beerdigung alleine zu sein. Also ich sage immer selbst, ich bin bei meiner Beerdigung als Geist anwesend, aber ich möchte ganz viele Leute auf meiner Beerdigung haben. Meine größte Angst ist tatsächlich, alleine dazustehen, weil alle vor mir gegangen sind.
Boah, der letzte Satz hat es für mich erstmal noch in ein anderes Licht gerückt, weil alle vor mir gegangen sind. Da würde ich jetzt mal als ersten kleinen Gedanken anbieten, Moment, wenn du ein Geist bist und bei deiner eigenen Beerdigung anwesend sein kannst, warum dann nicht auch alle, die du liebst, auch als Geister, auch mit anwesend?
Weißt du, warum ich die Sprachnachricht so gut fand?
Hm.
Weil das eigentlich voll smart ist, was er da denkt.
Ja.
Wenn du Angst vorm Tod hast, dann bist du ja nur damit beschäftigt, dass du irgendwie selbst rauskommst und vielleicht irgendwie super viel Geld hast, damit du dir das später leisten kannst, dass du doch noch länger lebst in irgendeiner Form, ja? Also ich sag mal, es ist sehr ich-bezogen.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keine Angst vorm Tod, aber ich habe Angst davor, dass halt niemand auf meiner Beerdigung ist, weil sie zum Beispiel alle vor mir gestorben sind oder weil sie mich alle kacke fanden, ne? Dann bist du ja sehr mit der Gesellschaft beschäftigt. Und du bist ja sehr mit den anderen dann auch beschäftigt, dass die auch länger leben, dass die auch noch deinen Tod mitbekommen und dass du gut zu den anderen bist, damit die auch gerne auch auf deine Beerdigung gehen und dich gerne vermissen werden. Und eigentlich, wenn du so denkst, bist du jemand, der echt gut für die Gesellschaft ist.
Ja, ist der bessere Motivator, sich gut zu verhalten, als zum Beispiel eine Angst vor einem Gott oder so. Oder vor einer Strafe.
Ja.
Es wäre quasi eine Strafe für ihn, so wie er sich das vorstellt, alleine auf seiner eigenen Beerdigung zu sein, aber keine, die jemand ihm gibt, sondern die entsteht.
Ich habe noch nie über meine Beerdigung nachgedacht.
Ich auch nicht so richtig. Aber wo du das vorhin erwähnt hast, von Leuten, die vor lauter Angst vor dem eigenen Tod Maßnahmen ergreifen wollen, um länger zu leben, ist mir eingefallen, es gibt ja Kryonik. Kennst du das? Und da gibt es einen, der heißt Herr Sachser, der ist in Deutschland so eine der Koryphäen und einer derjenigen, die das vorantreiben mit Kryonik.
Vielleicht erklär ganz kurz, was Kryonik ist.
Ja, genau. Also sich einfrieren, ja, um eventuell, wenn wir die Technologie dafür haben, in Zukunft wieder aufgetaut zu werden. Wenn man sich einfach so einfrieren würde, dann würde unser Blut kristallisieren und Kristalle, also ne, Stacheln werfen, die Eiskristalle im Blut und dadurch halt die ganzen Adern zerstören und zerpieksen. Deswegen muss das Blut erstmal ausgetauscht werden durch Glycerin. Man kriegt erstmal, wenn man stirbt, dann kriegt man erstmal schnell das Blut rausgepumpt aus dem Körper und Glycerin stattdessen rein und dann kommt man kopfüber in eine Art riesige Thermoskanne und wird eingefroren und eventuell kann man dann irgendwann in Zukunft, wird man aufgetaut, Glycerin raus, Blut rein und dann lebst du wieder. Dieser Typ, der bezahlt jemanden dafür, dass der rund um die Uhr in seiner Nähe ist, falls Herr Sachser mal umkippt,
ist nicht dein Ernst,
dass er ihn dann sofort in die Kryonikstation, ich glaube in Russland, dass er ihn nach Russland fliegen lässt und dann da sein Blut austauschen und ihn in die Thermoskanne stecken lässt.
Ey, aber was sagt das eigentlich so über seine Psyche? Allein, dass du davon ausgehst, dass du ein Mehrwert für die nachkommende Menschheit bist, dass du jemand bist, dem man später sagen wird, hey, klasse, dass der sich hat einfrieren lassen, durch ihn kommen wir weiter. Ja. Vielen Dank, dass dieser Körper noch hier ist.
Ey, vielleicht reicht es aber auch, es ist keine Selbstüberschätzung. Er denkt nicht, ich bin ein Wert für den Rest, sondern für sich selber. Das
ja,
war's
dass er
schon.
Einfach sagt, ja, aber dann, welches Vertrauen hat er auch in die nachkommende Generation, dass sie sagen, oh geil, noch so einer von früher.
Du, das ist das einzige Vertrauen, das er überhaupt hat. Das einzige, das er haben kann. Mhm. Weil worauf soll er sonst vertrauen, wenn er schon so eine große Thanatophobie, heißt das ja, Angst vorm Tod, wenn die schon so groß ist, worauf soll er sonst vertrauen, als darauf, dass das eventuell in Zukunft möglich ist, ihn aufzutauen? Und dann, Iris, wenn du heute, jetzt, 2021 jemanden auftauen könntest, der sich 1810 hat einfrieren lassen, würdest du es machen oder lassen?
Ich würde es lassen. Ey, es sind mir gerade viel zu viele Menschen hier, die irgendeine Meinung haben. Ich würde es einfach lassen. Wäre auch anstrengend.
Du wärst nicht neugierig auf die Gespräche.
Ich hätte jetzt gern eher mal Urlaub für eine Woche oder so.
Und wenn du aus deinem Urlaub zurückkommst, würdest du ihn immer noch nicht auftauen. Du hast
ja, was
da immer
will
noch
er mir denn erzählen?
Na, Iris, der bringt doch eine Lebensrealität mit, die gerade niemand auf diesem ganzen Planeten hat.
Ja.
Hättest du kein Interesse an diesen Gesprächen mit jemandem?
Ja, aber was ist, wenn der gar nicht so viel erlebt hat? Was ist das, wenn das so ein Hexenverbrenner war?
Da kann er doch nicht heute wieder weiter mitmachen.
Ja, natürlich kann er dann weiter damit. Und ich glaub mir, der ist der allererste, der auf Telegram abhängt.
Okay.
Und dann wieder sagt, nee, wir müssen jetzt nicht nur die irgendwie Hexenmenschen sind, irgendwie jetzt da verbrennen, sondern auch noch alle Rothaarigen und so.
Okay. Da muss ich sagen, hast du jetzt ein bisschen ein Argument. Daran habe ich nicht gedacht. Es reicht ja auch schon, muss ja nicht mal Telegram sein. Kann ja auch sein, dass das jemand ist, der sich in der AfD dann engagiert oder so.
Total, deswegen lass die Scheiße mit den alten
Menschen. Bei
Leuten
von 1810 gar nicht unwahrscheinlich.
Gut, dass sie weg sind. Ja.
Okay.
Wir kommen zur nächsten Sprachnachricht.
Hallöchen Iris, hallöchen Matthias. Das Thema Ängste zieht sich schon ziemlich durch mein Leben und vor allem ist es die Angst davor zu scheitern, die sich wie immer noch ziemlich vorhanden ist, aber sich an die Lebenssituation anpasst. Also anfangs zur Kindergartenzeit, meine Mutter und ich kommen halt aus Kasachstan und ich bin mit 4 Jahren hier nach Deutschland gekommen und ich kam in den Kindergarten und kein Kind hat mit mir Russisch gesprochen, was ich überhaupt nicht okay fand. Und dann hatte ich Angst vor diesem Ort, weil ich kein Deutsch konnte. Dann, die Grundschulzeit war ganz okay. Dann in der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium hatte ich Angst davor, zu dumm und zu asozial zu wirken. Und ja, irgendwie habe ich doch mein Abitur hingekriegt und jetzt habe ich die Angst davor, nicht richtig erwachsen zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber irgendwie diese Angst davor, nicht etwas richtig zu machen, zieht sich doch echt schon sehr.
Дорогой Сэм, я отвечаю по-русски только для тебя.
Matthias lernt momentan Russisch. Ja. Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, lieber Sam, ich antworte nur für dich auf Russisch. Aber da endet's auch. Mehr kann ich nicht.
Ey, ich fühle diese Sprachnachricht so. Bei mir war das ein bisschen ähnlich.
Ja.
Ich habe zwar Deutsch gesprochen und bin ja hier geboren, aber es war auch immer so, dass wir damals von anderen gesagt bekommen haben, ihr dürft dankbar sein, dass ihr in Deutschland seid.
Und bist du dankbar?
Ich bin dankbar. Aber es war wirklich, immer kam ein Kunde in den Laden oder wenn es irgendwie die Eltern waren von irgendjemand anderem oder so, uns wurde immer nahegelegt, dankbar zu sein und dass wir nicht ganz so gut sind wie die anderen. Aber dass es okay ist, dass wir hier leben, wenn wir uns anpassen. Und das macht viel mit einem.
Total. Wir haben ja früh schon angekündigt und werden das irgendwann, wenn wir soweit sind, mal tun, eine Folge zu machen über Katholizismus oder Religion oder was auch immer.
Mhm.
Glaubst du, das hatte was damit zu tun? Weil ich finde, das ist so eine katholische oder christliche Haltung, Dankbarkeit einzufordern von anderen.
Ich weiß nicht. Es war wirklich so, bei uns da in der Ecke, wir hatten so eine Nachbarin, die hat dann immer gesagt, wir sind dreckige Kanacken. Also das hat sie wortwörtlich so gesagt und hat uns immer fertig gemacht und wir waren nicht aufmüpfig oder so. Und das hatte ich ja schon mal in einer Folge, Couple of Changes, was einfach so die Mütter und teilweise Leute so von sich gegeben haben.
Ja.
Und viele, die ich kenne, die halt auch, ich sag jetzt mal, einen Migrationshintergrund haben, denen geht's ähnlich. Die haben genau die ähnlichen Erfahrungen wie ich.
Ja.
Und das macht viel mit einem, weil man immer das Gefühl hat, man muss jetzt dankbar sein und man ist nicht gut genug und man ist dadurch auch nicht laut. Also man geht nicht irgendwo hin und sagt, hey, hier bin ich und ich bin richtig gut.
Ja.
Sondern man geht immer irgendwo hin und sagt, hey,
sorry,
also
dass ich da bin.
Genau, sorry, dass ich da bin. Wenn es okay wäre, dann würde ich eine Kleinigkeit dazu sagen.
Ja. Fiel das Wort Demut oder immer nur Dankbarkeit?
Immer nur Dankbarkeit eigentlich.
Deswegen kam ich halt drauf, ne? Weil ich das so, Demut ist ja so auch so ein total zentraler christlicher Wert. Und ich habe früher immer gedacht, passend zu Angst, Demut bedeutet das Gegenteil von Mut, die Abwesenheit von Mut. Das ist es nicht ganz, aber das könnte es sein, finde ich, was da eingefordert wird, so wie es verstanden wird, so wie Demut oft. Eigentlich ist es ein altes deutsches Wort für Dienst, sich in den Dienst stellen von jemandem. So, das ist ja eigentlich nichts Verkehrtes. Aber ich finde, es wird oft so verstanden, wie du das beschreibst, als ein sei gefälligst dankbar, stell dich gefälligst unter alle, mach dich möglichst klein.
Ja, man denkt auch, das ist jetzt der Platz, wo man zu sein hat.
Ja.
Und man macht das so mit und erst viel, viel später, bei mir ging das ja erst in den letzten Jahren so, fing es an, dass ich mir gedacht habe, irgendwie, warum haben die anderen das nicht?
Ja.
Und dann hat mich deine Schwester neulich, die ja Therapeutin ist, auf einen weiteren Gedanken gebracht, weil ich glaube, das kannst du am besten wiederholen, was sie über Menschen mit Angststörungen gesagt hat.
Du hast ja gefragt, welche Arten von Patienten ihr eigentlich am liebsten sind. Was sie, was sie quasi am liebsten behandelt, ne?
Ja.
Und das hattest du sie schon mal gefragt und da hatte sie geantwortet, eine gemäßigte Depression, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann hast du sie halt gefragt, ob das immer noch so ist. Und dann meinte sie, ja, so langsam geht's in die Richtung eher Angststörungen, Angstpatienten behandelt sie am liebsten. Und der Grund war wirklich lustig, weil sie gesagt hat, die meisten Menschen, also gerade ein Hauptproblem hat sie zum Beispiel mit Narzissten. Die sind nämlich das Gegenteil. Die werfen ihr alles vor, was schlecht ist und rechnen sich selber alles an, was gut läuft.
Ja.
Und bei Leuten, die Angststörungen haben und deswegen in Therapie sind, ist es genau umgekehrt. Die haben auch gleichzeitig dann oft einen Schuldkomplex. Aus genau dem, was du da gerade erzählt hast, ne? Weil Angst sehr viel zu tun hat mit, sei gefälligst klein. Mach dich winzig und such überall Schuld bei dir. Auch wieder Ablehnung, ja. Und dann verinnerlichen die das so sehr, dass sie alles, was im Therapieprozess gut läuft, ihr anrechnen und sagen, danke, du bist eine tolle Therapeutin. Und alles, was nicht gut ist, da sagen sie, ja, das liegt an mir, ich bin schlecht.
Ey, und wenn man das über sich weiß, ne?
Ja.
Wenn man weiß, okay, vielleicht bin ich einfach nur so dankbar, weil ich einfach eine krasse Störung habe.
Ja.
Das ist sensationell. Das vereinfacht so vieles. Weil man wirklich ganz oft sich denkt, oh, ich muss jetzt dankbar sein, ich muss mich da zurücknehmen.
Ja.
Ne? Was ja auch, glaube ich, sympathischer ist.
Ja,
Das also ist wenn das du andere. Jetzt der Narzisst bist, aber sympathisch sein oder nicht, ist auch so die Frage, wenn du halt jedes Mal nur zurückstecken musst, dann wirst du auch irgendwann mal frustriert sein. Deswegen finde ich das ganz spannend, so Sachen über sich selber zu wissen.
Und warum will man sympathisch sein?
Weil man geliebt werden
will. Ja, um nicht abgelehnt zu werden. Auch wieder die Angst davor, abgelehnt zu werden.
Ja.
Und da muss ich auch genau aus dem, jetzt stellvertretend, aus Angst, dass meine Schwester gerade unsympathisch rübergekommen sein könnte in der Geschichte. Mit deiner Frage, wen sie am liebsten behandelt, ist natürlich nicht gemeint, dass sie das geil findet, wenn Leute Doch. Sich selber die Schuld geben. Nein, es war einfach eine ehrliche
Aber
Antwort.
Ich hab mir auch gedacht,
wo die Arbeit angenehm ist, das ist die Antwort.
Ja,
gewesen.
Und dann daraufhin, als sie mir das erzählt hat, habe ich mir gedacht, ich will nur noch Leute einstellen, die eine Angststörung haben. Das ist doch mega geil. Deswegen, ich feiere jeden, der eine Angststörung hat.
Keine Angst vor.
Die Menschen mit einer Angststörung machen die Welt zu einer besseren Welt. Wir sind dankbarer füreinander. Wir Nein. suchen eher die Schuld bei uns selbst als bei den anderen. Deswegen, ich bin für Angststörungen.
Iris, das ist, dein Plan geht null auf. Gar nicht. Ich verstehe zwar, was du meinst, aber das ist ja wirklich nur die eine Seite davon. Die andere ist, wenn das dann ein angstgesteuertes Verhalten wird und man gefallen möchte und sich ständig selber Schuld gibt und so weiter, das führt doch auch nicht zu guten Ergebnissen.
Ach komm, ich kann damit gut umgehen. Ich finde das super.
Wir lassen es dabei bestehen und machen das hier als einen kleinen Aufruf. Wer sich bei uns bewerben möchte, bitte bringt eine diagnostizierte Angststörung mit. Für Iris, nicht für mich. Iris,
die werden bevorzugt.
Ja, alles klar.
Besseres Teamgefühl.
Wir kriegen richtig Shitstorm für diesen Aufruf.
Ist ja auch nicht ernst gemeint.
Genau, ist nicht ernst gemeint. Bewerbt euch nicht bei uns. Nächste Sprachnachricht.
Hallo Iris, hallo Matthias. Ich melde mich mal. Ihr habt Nachrichten zu dem Thema Ängste haben wollen. Da habe ich auf jeden Fall was. Vor ein paar Wochen, Monaten, habe ich eure Podcast-Folge Couple of Dreams gehört, die mich sehr dazu inspiriert hat, mein Leben zu verändern und wirklich endlich mal das zu machen, was ich will und nicht, was irgendjemand anderes für mich möchte. Und momentan bin ich noch Studentin. Leider aber nicht mehr, weil ich das Studium abbrechen möchte und auch werde. Ja, meine Angst ist, das meiner Familie zu sagen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nicht wirklich schlimm, aber die Kommunikation ist so schlecht zwischen uns, dass ich wirklich sehr große Angst davor habe, diesen Schritt zu gehen. Einfach, weil ich denke, dass sie mich nicht mehr so akzeptieren, wie ich bin. Aber das tun sie ohnehin nicht wirklich.
Was haben wir nur getan?
Was?
Jetzt, sie hat was Gescheites gehabt. Die hat ein Studium gehabt, eine solide Ausbildung wahrscheinlich. Die wäre, keine Ahnung, was sie studiert hat. Vielleicht wäre sie jetzt die beste Ärztin Deutschlands geworden. Und dann hört die eine Folge von uns und dann cancelt die alles. Und sagt die, ciao, ich mache jetzt was anderes. Und weiß Gott, was sie jetzt macht.
Und lädt die Verantwortung dafür, ja jetzt mit dieser Nachricht auch wieder bei uns ab. Und sagt so, jetzt habe ich Schiss, jetzt macht was damit. Aber interessant, da kam es ja sogar wortwörtlich, dass es wieder mit Akzeptanz zu tun hat, dass ihre Familie sie nicht akzeptiert. Aber ja, im Ernst, also das ist ja nicht unser Problem sowieso nicht. Das klingt härter. Hey, klingt härter, als ich es meine.
Das ist richtig krass. Ja. Matthias, das ist nicht unser Problem. Mach einfach dein Ding. Cancel mal alles.
Nein,
ja.
nein. Also um Gottes Willen, so war es nicht gemeint. Ich will nur sagen, Schuld suche ich da echt nicht bei uns, aber auch nicht bei ihr. Was kann sie denn dafür?
Nee, ich find's gut. Ich find's einfach gut, wenn man schon früh die Reißleine zieht und sagt, okay, ja. Die Scheiße mache ich eigentlich nicht mehr weiter.
Genau.
Weil man schon fühlt und ich glaube, man fühlt das einfach, was zu einem passt und was nicht passt.
Richtig. Und die Angst, die sie hat, so gut ich das auch nachfühlen kann, ist ein Beispiel für genau das, was ich meinte. Was hilft denn außer dadurch? Also sie kann ja, sie hat zwei Optionen eigentlich nur. Es so lang wie möglich der Familie verheimlichen.
Das würde ich nicht machen.
Richtig, ich auch nicht. Und die andere Sache ist, es ihr früher oder später halt erzählen. Und dann lieber früher als später, weil dann wird sie wenigstens noch die Zeit, in der sie in Angst lebt, verkürzen.
Aber ganz ehrlich, also ich würde das meiner Mutter sagen.
Ja.
Und wenn die dann keinen Bock mehr auf mich hat, dann muss sie da halt durch. Ich kann sowas ja auch jahrelang durchziehen.
Ja.
Und wenn das dann einfach so ist, dass sie dann einfach jahrelang nicht mehr mit mir spricht, dann wird sie irgendwann mal wieder mit mir sprechen, weil sie wird ja auch älter. Und sie wird ja Hilfe brauchen. Und das ist mein Rat an dich. Deine Eltern werden dich brauchen. Auch sie werden älter und sie werden auf dich zurückkommen. Und du hast sie eigentlich in der Hand, wenn du es gut anstellst.
Und wenn nicht, wenn zwischen euch ein Bruch ist, dann wird spätestens unsere Folge Couple of Christmas Letters, die wir für Weihnachten geplant haben, eine Gelegenheit, einen kleinen Brief zu schreiben, den wir dann verlesen, in dem ihr euch wieder versöhnt. wieder aufeinander zugeht.
Also stellt euch das so vor, das wird so eine Art Domian und Julia Leischig. Ja.
Oh Gott.
Vermisst. Ja, nein, also wirklich so was herzerweichende Geschichten. Wir bringen euch wieder zusammen.
Ja.
Sei es getrennte Eltern, getrennte Paare, getrennte Freundschaften und ihr wollt wieder zueinander finden.
Genau, indem man zum Beispiel um Verzeihung bittet oder, ich meine, das ist ja das Normale. Bitte verzeih mir, dass das die Nachricht ist. Man kann auch andersrum. Wir können Christmas Letters vorlesen, in denen Leute sagen, ich verzeihe meinem Freund, dass er auf Tinder ist. Oder was auch immer.
Ey, können wir eine Folge mit Trennungen machen?
Oh ja.
Also, dass wir einfach dann Leute trennen in der Folge, weil sie einfach sagen.
Es ist einfacher als Ciao. Couple of Couples, ne? Unsere Kuppelfolge, die wir machen.
Ja, genau,
wollen.
Wir machen ja genau. Dann gibt's ja noch unsere Kuppelfolge und dann können wir wirklich eine Folge machen, wo wir Leute trennen. Also, wenn ihr vorhabt, Schluss zu machen, aber ihr wollt es nicht sagen und Ghosting ist für euch ein bisschen zu uncool. Ihr wollt einen kreativen Weg wählen, dann könnt ihr das über unseren Podcast. Wir machen für euch Schluss.
Aber da machen wir dann nochmal einen separaten Aufruf dazu. Das wird eine eigene Folge. Willst du die vor oder nach der Kuppelfolge?
Das gucken wir mal. Je nachdem, wie viel Material wir haben, was wir so sammeln können. Oh, es wird grandios.
Ich denke mir gerade schon so, es könnte ja ein Weg sein, dass wir zuerst Leute trennen und dann haben wir sie als Singles für die Kuppelfolge und können sie mit anderen verkuppeln.
Also wenn ihr euch trennen wollt, schreibt uns bei Couple Off. Wir erledigen das für euch.
Okay, das am Rande.
Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple Off hört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt, finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schebens drauf.
Und zwar auf den Füßen, wo sie hingehört. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch zwei neue Produkte von Schebens, und zwar die pflegende Fußbutter und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schebens erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers. Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schebensprodukte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung.
Ich habe ein Video, wo ich jetzt auch gerne was die Community fragen würde, ob irgendwer eine Erklärung dafür hat.
Mhm.
Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Ich glaube, das war mal ein Beitrag bei Jimmy Kimmel oder so in der Show. Mhm. Von einem Jungen, der irgendwo in Disneyland oder so steht und er soll für jemanden in die Kamera Happy Birthday singen. Und der hat richtig kalte Füße, der hat so Schiss. Kennst du das? Der fängt immer an mit, okay, now,
Happy Birthday.
Zitter nicht. Und ich möchte verstehen und weiß nicht, ob irgendwer eine Lösung, eine Erklärung dafür hat, was da eigentlich los ist. Er dreht sich auch immer um und hinter ihm ist Elmo oder das Krümelmonster oder so. Hat es damit was zu tun? Weiß jemand von euch, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, mit dem Jungen, der Happy Birthday nicht zu Ende singen kann oder am Ende dann halt, als er es endlich schafft, sagt er, Happy Birthday, fuck. Oder es wird auf jeden Fall gepiepst. Ich verlinke das Video in den Shownotes und hätte wirklich gerne, wenn irgendwer sie hat, eine Erklärung dafür, warum der Junge kalte Füße hat.
Okay.
Übrigens, da wir vorher über die Angst vorm Tod gesprochen haben, hast du auch so ein bisschen, oder?
Ja, ja, voll.
Wir haben auch, also immer diese Angst vorm Gegenteil von etwas, wovor die meisten Angst haben. Wir haben auch Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe Angst vorm ewigen Leben, so Highlander-mäßig.
Echt? Hast du so Nachrichten bekommen?
Ja, schriftlich. Keine Sprachnachricht jetzt, die ich einspielen könnte. Kannst du das nachvollziehen?
Überhaupt nicht. Ich fände es, habe ich glaube ich schon mal gesagt, mega geil, unendlich lang zu leben. Ich hätte 1000 Leben, die ich gerne leben würde in der Zeit.
Also ein bisschen geht es mir auch so, dass ich mir denke, ich habe doch noch eine ganze Menge zu tun, was ich mit großer Sicherheit nicht mehr schaffen werde in diesem Leben. Also gerne länger oder noch ein paar. Aber stell dir vor, ich würde dir jetzt die Entscheidung anbieten, wenn du einen Knopf drückst, dann lebst du ewig und du kannst es auch nicht selber beenden. Du ja, lebst klar. Dann, würdest du machen.
Ja.
Und was ist jetzt mit diesem Gedanken? Alle anderen gehen aber, alle anderen sind dann weg und du bist am Schluss allein.
Auf der Welt?
Ja. Also nicht allein auf der Welt, es wird andere Menschen geben, aber die, die du jetzt liebst, die haben das nicht. Das ist ein exklusives Angebot nur für dich.
Ja, ich würde es machen. Ich fände es voll schade dann, dass du nicht mehr da bist, Matthias.
Okay.
Leben muss aber auch weitergehen.
Du würdest dich entscheiden, das dann zu machen, ja. Nee, also ich werfe dir das nicht vor, ich kann das nachvollziehen.
Würdest du es nicht machen?
Ich glaube schon, wenn ich, also da sind wir aber, vermute ich mal, in der
Minder. Du würdest aber Single bleiben.
Natürlich, Iris, natürlich. Natürlich nicht.
Ah, ich auch nicht. Ja. Natürlich würden wir uns wieder irgendjemanden nach 20 Jahren suchen.
Ja. Ey, der Sachser, von dem ich erzählt habe, der das mit dem Einfrieren macht, der betreibt jetzt schon eine Einfrierstation für Haustiere. Damit Leute, wenn das bei ihnen klappt, dass sie wenigstens ihre Freunde, ihre kleinen Hunde oder Katzen oder was. Der hat auch einen Hamster eingefroren und so. Das hat er alles schon.
Hamster würde ich wieder zum Leben erwecken.
Ja, ein Hamster von 1810.
Ja, na klar.
Aber nicht seinen Besitzer. Das finde ich richtig gut. Es gibt noch eine Angst, die viele gemeinsam haben, die uns Sprachnachrichten schicken. Und zwar nicht nur zu diesem Thema jetzt, sondern generell. Ich spiele mal eine Sprachnachricht ab, in der das so auf den Punkt gebracht wird.
Okay.
Hi Matthias, hi Iris. Ich bin der Raphael und meine größte Angst ist, bei einem Arzt anzurufen. Das ist wahrscheinlich deswegen, weil ich Stotterer bin und da geht mein Herz gleich immer auf 180, genauso wie jetzt gerade. Diese Sprachmemo auch probiere ich gerade zum 10. Mal gefühlt. Ja, vielleicht könnt ihr dazu irgendwas Schönes erzählen.
Ausgezeichnet gemacht?
Ja, ne? Hätte man nicht gemerkt.
Überhaupt nicht. Wenn er nicht gesagt hätte, dass er Stotterer ist, hätte ich jetzt überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendwas ist.
Ja, und mir ging es jetzt nicht um die Gemeinsamkeit von vielen mit dem Stottern, sondern wirklich diese Hürde, überhaupt eine Sprachnachricht aufzunehmen. Mit Leuten in Kontakt zu treten, telefonisch auch. Das ist eine wahnsinnig verbreitete Angst vorm Telefonieren heute, auch in der jüngeren Generation. Die machen TikToks darüber, dass sie weinen, wenn sie eine Pizza bestellen müssen, telefonisch. Und so ein bisschen habe ich das selbst auch, dass ich zumindest Sprachnachrichten, wenn ich welche verschicke, das kommt schon vor, dass ich da 10 Versuche mache oder so, bis ich endlich sage, okay, jetzt ist sie gut, jetzt kann ich sie abschicken.
Bei mir geht's. Ich habe inzwischen gelernt, dass vieles ein Prozess ist. Also zum Beispiel, ich habe neulich, weiß ich nicht, ich glaube es 4 Jahre her oder 5 Jahre her, dass ich meine allererste Videoaufnahme gefunden habe. Aha. Also mein allererstes Selfie, was ich dir geschickt habe, Matthias.
Ja.
Grausam, wirklich grausam, wie ich in die Kamera spreche. Komplett unnatürlich, so angstbehaftet und meine Stimme ist da auch noch ganz anders, ganz versteckt.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß auch noch so meine ersten Sprachnachrichten. Total unangenehm, weil man mir bei jedem Wort anhört, dass ich mich selber eigentlich wahnsinnig uncool finde, dass ich jetzt überhaupt so Sprachnachrichten verschicke. Und inzwischen ist das gar nicht so. Und ich weiß noch, die allererste Podcast-Aufnahme danach, ich konnte mir das nicht anhören, weil ich mir gedacht habe, oh. Oder wo wir jetzt bei Jung und Naiv waren, ich habe es bis heute nicht angeguckt, weil ich mir gedacht habe, ich will das nicht sehen. Schrecklich. Und weil ich irgendwie dann auch so Schiss davor habe, dass ich ja nicht perfekt war. Aber auf der anderen Seite ist es doch total gut, mit so einer Gelassenheit dann daran zu gehen und zu wissen, ja, das erste Mal ist jetzt nicht super, aber das 10. Mal wird super.
Ja, ist ja auch ein Prozess, hast ja recht damit. Aber wenn man schon Einfluss drauf hat, weil man die Nachricht nochmal schnell löschen und nochmal neu aufnehmen kann, ist ja anders, als wenn du jetzt in einem Interview sitzt.
Ich fände es viel lustiger, wenn wir uns alle immer die erste Version schicken würden. Wir hätten viel mehr zu lachen, weil es einfach immer scheiße wäre, was wir uns da gegenseitig schicken. Obwohl, bei ihm jetzt ist es was anderes. Ich finde, wenn du ein Stotterer bist und ein bisschen Probleme auch mit dem ganzen Thema hast, dann ist es, glaube ich, auch immer ein Erfolgserlebnis, wenn man es dann doch sehr gut hinbekommt.
Ja, total. Ich bin nicht ganz sicher, ob es beim Stottern in vielen Fällen nicht auch einfach neurologische Ursachen hat, die sich durch Erfolgserlebnisse und durch ein welche Geschichte erzähle ich mir selbst über mich und so, dass das einfach behebbar oder auch nur verbesserbar ist. Da weiß ich gerade nicht genug drüber. Aber es gibt ja so Sachen, das finde ich total faszinierend beim Thema Stottern. Als ich das letzte Mal beim Friseur war, hat er mir auch irgendwann, wir haben uns unterhalten und irgendwann hat er mir dann gesagt, dass er stottert. Ich hatte das null gehört, wie bei der Sprachnachricht gerade. Wenn das nicht explizit gesagt worden wäre, hätte ich es nicht gemerkt. Und dann hat er gesagt, ja, das merkt man auch nicht, weil ich Haare schneide. Während ich Haare schneide, stotter ich überhaupt nicht. Dann hat er aufgehört und mir das weiter erklärt und dabei nicht die Haare geschnitten. Und dann hätte ich es sofort gemerkt. Das war verrückt. Ein Weltenunterschied. Mhm. Und das ist wirklich, also ich finde das so faszinierend, wie Menschen da ticken können. Ich habe auch Sachen gehört, Podcasts gehört, in denen Leute, die mit Stottern zu tun haben, und du hörst es gar nicht, weil sie eine Methode gefunden haben, die übers Singen geht. Die singen dann, beim Singen gar nicht, da ist Stottern komplett weg. Und dann haben sie eine Art zu sprechen gefunden, die sich für dich und mich anhört wie ganz normales Sprechen. So spricht man halt. Aber in ihrem Kopf ist das gerade kein Sprechen, sondern eine bestimmte Form von Gesang. Wie sie die Stimme einsetzen und die Tonhöhen für ihre Worte einsetzen und so, ist es für sie eher ein Singen. Und damit ist Stottern weg.
Ich finde es voll beeindruckend. Vielleicht können wir irgendwas für uns daraus nehmen, bei unseren Problemen, die wir gerade haben. Weil was sie ja machen, ist, dass sie eine Methode, eine Technik entwickeln, um damit umzugehen.
Genau.
Und ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt, ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo die Leute gesagt haben, hey, wie die aktuelle Situation ist, was gerade mit Corona passiert, was generell die ganze Stimmung im Land.
Ich spiele da mal eine vor, weil die das zusammenfasst, glaube ich, was sehr, sehr viele und auch wir beide so fühlen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Ashmore. Vielen Dank für euren Podcast. Wir hören den unfassbar gerne. Und jetzt zum Thema Ängste. Irgendwie passt das heute Morgen sehr gut. Wir haben eine kleine Tochter und ich bin sowieso ein sehr sensibler und auch sehr ängstlicher Mensch. Und mir macht aber immer mehr Sorge und immer mehr Angst, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt. Vielleicht empfinde ich das auch als zu stark, aber es war vorher schon so mit dem Flüchtlingsthema oder Klimakrise, jetzt die Impfungen, Corona allgemein, Querdenker. Und ich habe so das Gefühl, dass die Stimmung in unserer Gesellschaft immer kühler wird und wenig Dialog stattfindet oder möglich ist. Und mir macht das sehr große Angst für die Zukunft unserer Kinder. Von der Angst bezüglich Klimakrise ganz abgesehen, weil das auch unfassbar schlimm ist. Und ich glaube, dass da war super viel Dialekt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.
Herr Schmor, war das gar nicht so viel Dialekt.
Sie hat ja die Flüchtlingskrise benannt, ne? Das war 2015.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch da war so in der Medienbranche und der Agenturbranche voll der Umbruch.
Mhm.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir die Jahre davor gar nicht über solche Themen gesprochen haben. Und das war auch nicht angesehen, dass du das im Büro besprichst. Also es war immer schwierig, wenn du über eine gesellschaftliche, schwierige Situation im Büro gesprochen hast, weil so nach dem Motto, arbeite jetzt und setz dich nicht mit den Nachrichten auseinander, wir haben keine Zeit.
Aber was ich nicht verstehe, bis heute nicht verstehe, du hast mir auch schon mal erzählt, dass 2015 das dann immer noch so war, wenn du dann über diese Themen reden wolltest, dass sie dann da dir auch gesagt haben, lass das. Wie kann man das mit diesem Beruf, kreativ zu sein, vereinbaren? Weil so wie wir das jetzt auch bei Ross zum Beispiel machen, ist das doch voll im Kern der Tätigkeit, dass man sich alles, was in der Welt geschieht, wirklich zu sich nimmt und mit Empathie da drauf schaut und schaut, was kann man jetzt daraus oder damit denn machen in eine gute Richtung.
Indem man einfach wahnsinnig wirtschaftlich da drauf geschaut hat. Aha. Man hat geschaut, okay, sei effizient, guck dir die Nachrichten an, sei gebildet, aber nimm die Information, diskutier nicht viel darüber, sondern mach sofort eine kreative Idee daraus, guck, wie wir das monetarisieren können, schau, wie das irgendwie nach vorne getrieben wird. Das ist ein sehr kalter Blick auf die Gesellschaft.
Jo.
Aber es wird einfach geschaut, okay, welche Themen kannst du gerade nehmen, womit kannst du Preise gewinnen, was kannst du einem Kunden verkaufen? Und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wo geht's eigentlich gerade hin?
Ja.
Ohne den wirtschaftlichen Aspekt im Hintergrund zu haben. Das war damals nicht so sehr der Fall. Das kommt aber gerade. Also man merkt einfach, dass gerade die junge Generation sich ganz anders damit auseinandersetzt, dass sie jetzt nicht einfach nur den wirtschaftlichen Aspekt im Kopf hat.
Das ist der totale Schlüssel, den du da sagst, weil das begegnet uns auch jetzt, ohne dass wir uns mit den großen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, in kleinen alltäglichen Dingen immer wieder, dass wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, die sehr vieles, was wir für wichtig halten, gar nicht im Fokus haben und die uns dann wundern, warum eigentlich. Ich glaube, du hast da gerade den Schlüssel genannt. Weil die diesen ausschließlichen wirtschaftlichen Fokus haben und nur mit den Zahlen arbeiten, ja, und uns dann sagen, also es mag ja schön und gut sein, eure Idee, aber wenn wir nur auf die Zahlen schauen, dann sollten wir sie lassen.
Schau doch mal, unsere Eltern sagen doch auch immer, früher hat man nicht über folgende Themen gesprochen. Hm. Religion, Gehalt, also beziehungsweise Geld und politische Ansichten. Mhm. Das war doch immer ein Tabuthema.
Ja, weil man dann besser miteinander auskam und sich nicht so krass zerstritten hat. Ja.
Genau. Und warum? Weil man ja füreinander und miteinander arbeiten muss, damit dann auch der Rubel rollt, damit das irgendwie funktioniert miteinander. Und unsere Gesellschaft merkt einfach gerade, das langt nicht. Mhm. Das langt einfach nicht mehr, dass wir einfach nur gucken, dass wir miteinander funktionieren irgendwie und dass es wirtschaftlich irgendwie funktioniert, sondern wir haben Werte und wir denken viel darüber nach, wie soll die Welt sein? Wie sollen unsere Kinder leben? Wie soll überhaupt so unser Leben gestaltet sein?
Mhm.
Und von daher glaube ich, dass sich das gerade alles so unglaublich schmerzhaft anfühlt, weil wir in diesen großen Diskussionen drin stecken. Und es ist ja so faszinierend, wie viel offenbart wird.
Ja.
Auf einmal hast du da irgendwelche CEOs, die seltsamen Kram von sich geben.
Ja.
Und du kannst plötzlich bei vielen Sachen zwischen den Zeilen lesen. Du hast Diskussionen mit Fremden über krasse Themen plötzlich. Also ich möchte es nicht romantisieren, weil es ist wahnsinnig anstrengend und man muss wirklich aufpassen, in welche Richtung das Ganze geht.
Das und das, was sie jetzt in ihrer Sprachnachricht gesagt hat, hat ja auch nichts damit zu tun, ob man sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt mit den Ereignissen, sondern wirklich mit den konkreten Fakten, von denen wir wissen, das wird so kommen mit der Klimakrise zum Beispiel.
Genau.
Wenn wir bestimmte Maßnahmen nicht rechtzeitig ergreifen und ich kenne eigentlich fast ausschließlich Leute, die nicht mehr daran glauben, dass wir noch bestimmte Klimaziele überhaupt erreichen können.
Mhm.
Das hat nichts mehr mit hypothetischem oder gefühligem Befindlichkeiten zu tun, sondern da kommen Fakten auf uns zu.
Mhm. Ich glaube auch, die Krise hat einfach gerade alles offenbart, wo die Schwachstellen sind, weil die Krise ja zeigt, welche Wertevorstellungen wir haben.
Mhm.
Also da gibt es zum Beispiel die einen, die sagen, hey, wir müssen die Wirtschaft retten.
Mhm.
Und für die Wirtschaft sollen bitte Risikogruppen oder alte Menschen sterben. Da gab es Stimmen.
Ja.
Im letzten Jahr,
ja.
Die das wortwörtlich so gesagt haben.
Schäuble hat das auch, also mit dem Totschlagargument, mit dem Shit-Move, ich selber bin ja auch alt, ich bin bereit zu sterben für die Wirtschaft.
Genau. Und dann muss man sich mal auch überlegen, was für ein Irrsinn eigentlich.
Ja.
Ne? Also, wenn der BER stattfinden konnte, ja, und so viel Scheiße beim BER passiert ist, ne,
ja,
und wie viele Milliarden da eigentlich versenkt worden sind,
ja,
dann sollen aber bitte Risikogruppen und irgendwelche Rentner sterben, damit ja irgendwie nochmal die eine Mille da in der Ecke nicht versemmelt wird.
Ja.
Das muss man sich einfach nur mal überlegen, was da teilweise für Nonsens von sich gegeben wird, ne?
Ja, ja, das frage ich mich übrigens ganz oft, warum bestimmte Ausgaben, die nötig sind, Investitionen, beantwortet werden mit, ja, nee, das Geld haben wir nicht. Wie man das wirklich mit sich vereinbaren kann, mit einem Blick auf andere Stellen, wo Gelder in Milliarden, in Multimilliardenhöhen rausgeschleudert werden. Das geht uns aber wirklich mehrheitlich so, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft. Man hört das überall.
Ich hatte das bei mir auf Facebook, da habe ich ja so den ganzen Werberkreis.
Ja.
Und dann gab es da Leute, die haben Geld. Also die haben nicht so ein bisschen Geld, die sind Millionäre.
Hm.
Ja. Und die waren die Ersten, die geheult haben.
Ja.
Als der Lockdown kam.
Die Ersten, die kalte Füße bekommen haben, ja.
Die gesagt haben, das geht nicht, die Wirtschaft und wir machen keinen Profit.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ey Junge, Profit ist gerade das Allerwenigste, woran ich jetzt gerade denke.
Ja.
Ne?
Hm.
Sondern irgendwie mal gucken, wie kommen wir alle miteinander klar, wie können wir das Ganze hier irgendwie verbessern. Und ich glaube, da ist auch dieser Generationskonflikt. Also es gibt einfach viele junge Leute, die nicht mehr rein wirtschaftsgetrieben sind oder sich dann halt überlegen, wie kann ich smart anstellen, dass ich reich werde und auch noch ein gutes Leben mit einer guten Wertevorstellung habe.
Ja.
Aber ja, es ist eine krasse Zeit momentan, weil wir auch so oft jetzt sehen, man warnt vor etwas. Also ich glaube, was für viele schlimm ist, und das ist ja auch für uns das Gleiche, wir haben das kommen sehen.
Ja.
Und das sind jetzt nicht nur wir beide.
Moment.
Ja, es sind ja wirklich nicht nur wir beide, weil sonst könnten wir viel Geld langsam damit verdienen,
ja,
dass wir diese Dinge vorhersagen können. Sondern ich glaube, es ist so, 70% von Deutschland hat gesagt, Leute, passt auf, die Nummer kann ganz schief weitergehen.
Ja, und weißt du, was die Standardantwort darauf war, von denen, die kein Interesse daran hatten, weil sie wussten, dass sie profitieren werden von einer solchen Krise? Krise? Die Standardantwort war immer, dass es Panik mache.
Genau.
Das ist ja auch ein Shit-Move, dass man den anderen diagnostiziert als überemotional. Das ist derselbe Move, der im 19. Jahrhundert mit Frauen halt auch immer gemacht wurde. Die sind halt nur hysterisch. Das Wort ist ja auch gefallen, ne? Das ist ja reine Hysterie.
Mhm.
Oder Alarmismus, auch sowas.
Mhm.
Und das ist was, was mich dann, also da muss ich jetzt aufpassen, weil ich habe es ja anfangs schon gesagt mit Söder, mit diesem, das hat ja keiner gesagt, dass mich das dann aggressiv macht. Das ist ja auch wieder eine Emotion. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn wir hier den Kreis schließen, auch zu der Sprachnachricht, diese großen Themen, die uns alle Angst machen, die auch der Grund sind, warum wir uns die Folge Couple of Cold Feet heute vorgenommen haben. Wenn ich sage, meine größte Angst ist davor, angstgesteuert zu handeln, dann müsste ich es eigentlich ausweiten auf emotionsgesteuert zu handeln. Wut ist ja auch kein guter Ratgeber und Aggression. Und wenn wir schon alle gemeinsam in so einem Diskurs sind, erstmals in der Geschichte der Menschheit, dass alle beteiligt sein können, jeder kann mitreden, jeder hat ein Mikro in der Hand, wir haben alle soziale Medien und können uns an der Gesamtdebatte beteiligen. Ich meine, je emotionsloser, aber das heißt ja nicht empathielos, sondern einfach nur sich all der Emotionen verwehren und enthalten, die angreifen, den anderen als dumm darstellen, abstempeln als irgendetwas. Das ist schwer in ganz vielen Fällen. Ich habe auch ganz große Schwierigkeiten damit, bestimmte Aussagen zu lesen und nicht sofort zu denken, okay, strunzdumm. Das ist schwer, aber es kann nur die einzige Antwort sein,
ja,
glaube ich.
Wollen wir noch den Podcast heute mit was Lustigem beenden?
Gerne. Ich habe einen letzten Tipp, den ich mache, wenn ich mich eingeschüchtert fühle. Einfach diese Angst vor dem direkten Kontakt mit anderen Leuten.
Mhm.
Wenn man direkt mit der Person zu tun hat, hilft mir, einen Punkt im Gesicht aussuchen, am besten irgendwo auf der Stirn und da hingucken. Das nimmt mir, das nimmt mir wirklich jede Form von Nervosität im direkten Kontakt mit Menschen, die einschüchternd sind. Wenn man einen Boss hat,
der... Aber starrst du dann irgendwo anders hin, während sie mit dir reden?
Nicht irgendwo anders hin. Stirn, wie gesagt. Ne? Stirn.
Hast du dann so einen Silberblick, während du...
Ja, wenn ich ganz nah dran gehen würde, wenn wir keinen Corona-Sicherheitsabstand hätten, dann würde ich wahrscheinlich schielen.
Ja.
Aber der Abstand, den man ja normalerweise hat, ist ja groß genug, dass man dann nicht schielt.
Mhm.
Und im Gegenteil, das hat auch noch den angenehmen Effekt, den anderen verunsichert es zunehmend. Wenn ich dir die ganze Zeit nur auf die Stirn schauen würde, dann würdest du ganz automatisch zunehmend unsicher werden und dich selber beobachten und dir denken, habe ich da was? Was ist das? Was guckt der? Ist ein kleiner Shit-Move zum Rauskommen aus der zwischenmenschlichen Nervosität.
Okay. Dann habe ich jetzt was fürs Outro vorbereitet.
Okay.
Also, Herr Ringer,
ja.
Ich werde dir jetzt die skurrilsten Angststörungen benennen,
ja,
beziehungsweise den Fachausdruck dafür.
Aha.
Und du musst erraten, um welche Störung handelt es sich.
Okay, ich versuch's.
Also, fangen wir mit der ersten an. Parascavidecatriaphobie.
Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, das ist sadistischerweise die Angst vor langen Wörtern, aber die heißt anders. Das ist irgendwie so eine Seisquipedaliophobie. Also absichtlich ein langes Wort gewählt, um Leute, die Angst vor langen Wörtern zu haben, zu quälen.
Also, du hast doch Griechisch gelernt.
Ja, etwas, das etwas ähnelt, vielleicht Schmetterlingen ähnelt.
Was bedeutet denn Paraskeue?
Regen.
Oder Paraskeue. Nee, nicht Regen. Mm-mm. Du warst ein schlechter Schüler, Matthias.
Ja.
Paraskeue, ich habe es vielleicht auch komplett falsch ausgesprochen, heißt Freitag.
Ach, nee, so. Da wäre ich nie drauf gekommen.
So, jetzt mit diesem Tipp, ja?
Ja.
Paraskavidecatriaphobie. Was kommt
das? Dann habe ich es mit dem Rest, mit dem Dekatria.
Mhm.
Angst vor Freitag, dem 13.
Ja.
Ja.
Perfekt. Nächstes, ja?
Ja.
Pen? Okay, warte mal.
Ja.
Pen? Pentheriaphobie. Pentheriaphobie.
Gut, das könnte irgendwas mit 5 zu tun haben. Angst vor Pentheria, vor der Zahl 50, vor der Zahl 5, vor Pentheria, vor Pentagrammen? Nee, aber irgendwas mit 5.
Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Pentheraphobie, nicht Theria, sondern Pentheraphobie.
Okay. Pentheraphobie. Ich bleibe bei irgendwas mit 5, aber ich weiß nicht, was 5. 5 Finger, vor Handschuhen vielleicht. Keine
vor
Ahnung.
Handschuhen.
Mhm. Ah, echt?
Nein. Das ist die pathologische Angst
ja.
vor der Schwiegermutter. Ich kann die alle nicht aussprechen. Ist eigentlich richtig scheiße, dass ich die ausspreche. Ne? Okay, warte. Isotropophobie.
Bitte?
Ich weiß nochmal. Isotropophobie. Ich kann sich auch schon...
Ach, ich rate einfach irgendwas, ja? Mhm. Angst davor, nichts zu wissen.
Nee, das sind Angst vorm Spiegel haben, auch vom eigenen Spiegelblick. Also Betroffene, die davor Angst haben, die können wirklich, die kriegen Panikattacken bei Spiegeln. Belonophobie.
Angst vor Telefonen.
Nein, vor Nadeln.
Ah, Belono?
Mhm. Katesophobie. Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Katisophobie. Katisophobie, das könnte es sein.
Ach, ich habe wirklich null Ahnung. Die Wörter sind mir oft total fremd. Katiso, Angst vor Würfeln.
Angst vorm Sitzen. Und dabei ist nicht die Angst vorm Hinsetzen gemeint, sondern wenn du lange still irgendwo sitzt. Mhm. Unerträgliche Angst davor.
Nichts für Buddhisten.
Die haben zum Beispiel wahnsinnige Angst davor, sich beim Sitzen auch schmutzig zu machen oder so. Oder nicht flüchten zu können, wenn jemand kommt. Deswegen wollen die nicht sitzen. Okay, jetzt habe ich noch eins, ja? Das ist das letzte. Geilo... Nee, Quatsch, habe ich falsch geschrieben.
Geilo!
Geilophobie. Nee, Geliophobie.
Ich kannte mal eine furchtbare Person, die Geli hieß. Furchtbar, grauenhafter Mensch. Ich sag, es ist eine Abneigung und Angst vor dieser Person.
Es ist eine Angst vorm Lachen und vor Gelächter. Das sind Menschen, die können Lachen nicht hören.
Mensch, das hätte ich wissen müssen.
Und zwar denken die vermutlich, dass Lachen sowas wie eine Sünde ist.
Echt?
Also, ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet heute ein paar sündige Momente, während ihr unseren Podcast gehört habt.
Oh, das ist gut. Das hoffe ich auch.
Und ich wette, dass ihr unseren Podcast nicht abonniert.
Weil ihr zu viel Angst habt. Ciao.
Tschüss.